Sprache und Identität. Diese reduzierte Entwicklung setzt sich in einem Prozess fort, der von einer Terminologie des Herrschens und der Kontrolle gekennzeichnet ist. Die erwähnten Tafeln alter Zivilisationen verwenden eine solche Sprache. Als Teilnehmer an diesem Prozess können wir dies nur schwer erkennen. Sprache spiegelt deshalb nicht einfach eine Evolution wider, die zu immer mehr Entwicklung führt. Wie Edward Sapir formuliert, dient Sprache nicht nur dazu, Erfahrungen festzuhalten und zu kommunizieren. Es geht vor allem darum, die Bedeutung der Erfahrungen zu definieren. Eine Sprache, die von der linken Gehirnhälfte dominiert wird, kann das Erforschen emotionaler Erfahrung sowohl unterstützen als auch behindern. Der Linguist Benjamin Lee Whorf hielt Sprache weniger für eine Gedankenspiegelung als vielmehr eine Form, in die unsere Gedanken gegossen werden. Ein gutes Beispiel ist die Sprache der Hopi-Indianer. Ihr Denken ist kontextbezogen und nicht reduziert durch abstrakte Einengung auf einzelne Elemente, die nur ein Teil des Ganzen sind. So enthält die Hopi-Sprache keine Zeitwörter, die sich auf die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft beziehen, wie wir sie verstehen. Die zeitliche Dimension einer Handlung wird nicht von der räumlichen Dimension getrennt. Trotzdem lassen sich damit alle beobachtbaren Phänomene, und zwar auf eine pragmatische oder operationale Weise, beschreiben. Aussagen über Dinge sind immer auch Aussagen über Geschehnisse. Man kann also von einem prozessorientierten Denken sprechen. Wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, das mit der rechten Gehirnhälfte assoziiert ist. Wie sich ein emotionaler Ausdruck als ein Ausdruck rechtsseitiger Dominanz präsentiert, kann man am Gebrabbel eines 5 Monate alten Babys erkennen. Gebrabbel ist eine Reaktion, die der Gesamtstruktur des frühkindlichen emotionalen Verhaltens völlig entspricht. Die Dominanz der linken Gehirnhälfte hingegen steht mit einer frühkindlichen emotionalen Deprivation in Zusammenhang, einer Erfahrung, die Unzulänglichkeitsgefühle hervorgebracht haben. In unserer Kultur versucht man, ein Gefühl persönlicher Schwäche für gewöhnlich zu kompensieren, indem man Machtpositionen anstrebt, um andere Menschen zu dominieren und zu demütigen. Auf diese Weise wird emotionale Entbehrung tief in der organischen Struktur verankert. Mark Lewis und andere berichten über Langzeitveränderungen im Verhalten und in der Neurobiologie von Primaten, die während ihres ersten Lebensjahres soziale Deprivationen erfuhren. Die Studie zeigte, dass Deprivation die Überlebenschance signifikant verringerte, wobei vor allem männliche Tiere früh starben. Deprivation war außerdem verbunden mit einer Verringerung des Anteils der T-Helferzellen gegenüber den T-Suppressorzellen sowie einem signifikanten Anstieg und einer verstärkten Aktivität von Killerzellen. Frühe soziale Entbehrung führt also zu lebenslangen Auswirkungen auf den zellvermittelten Immunstatus. Eine signifikante Rolle spielt soziale Entbehrung auch im Hinblick auf das Sterblichkeitsrisiko von Säuglingen. Die Folgen von Deprivation scheinen durch Bewusstseinsveränderungen einen kognitiven Modus zu prägen, der zu einer Abwertung von körperlichem und seelischem Schmerz führt und das Bedürfnis, andere Menschen im Griff zu haben, fördert. Die Interpretation von Schmerz und Leid als Zeichen der Schwäche verfestigt deren Entwertung. Dieser Verhaltensmodus erhöht Stress, was beim Säugling wiederum zu einer Deregulation der fundamentalen und reaktiven Stresshormone, vor allem der epinephrinen Neurotransmitter, führt. Bei adäquater mütterlicher Pflege passiert dies nicht.